miteinander reden. Herr, du wirst in den vor uns liegenden Tagen, wenn unsere Lieben wieder zu Hause sind, an ihren Orten sind, manche Gelegenheit geben, dieses wirklich zu praktizieren. Ganz bewusst auf dich zu schauen, wenn die Umstände manchmal sehr erdrückend sein werden oder wenn alte Zustände einfach sich nicht ändern wollen, wenn das Altwerden wehtut, Krankheit beinhaltet, wenn Unklarheiten da sind im Blick auf die Kinder. Herr, du weißt, wie vielfältig die Probleme meiner Lieben aussehen. Ich bitte dich einfach, Herr Jesus, dass du ihnen diese ganz tiefe innere Gewissheit schenkst, im Blick auf das, was sie jetzt gesungen haben, dass sie dann einfach auf dich schauen und wissen, du hast alles schon geklärt. Bei dir ist die Klärung. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du einfach jetzt heute Abend noch einmal eine Frische gibst, hinzuhören. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du einfach die Herzen meiner Lieben frei machst. Frei machst für das Reden deines Geistes, so, Herr Jesus, wie du es willst und wie der Geist es will. Setze du um in diese individuelle Herzenssprache der Einzelnen. Ich danke dir, Herr, dass du tust nach unserem Glauben. Amen.
Amen. Es ist schön, dass wir am letzten Abend nochmal einen reich gedeckten Tisch vor uns haben. Und wir wollen wirklich uns bedienen lassen, das, was wir brauchen, erbitten und nehmen. Zunächst einmal, denke ich, wollen wir unser Lied repetieren, das wir gelernt haben von Ernst Moder sonntags. Gott kann alles. Hier haben wir ja den Text. Das ist so ein wichtiger Text, dass ich wünschte, dass dieses Wort jeder mitnimmt, dass es mit feurigen Buchstaben in unserem Herz, in unserem Unterbewusstsein und Bewusstsein geschrieben ist, dass wir uns immer wieder daran halten, Gott kann alles. Gott kann alles. Nur eines kann er nicht. Er kann nicht enttäuschen, die ihm vertrauen. Fehlerblatt?
Hier. Ja, ich hab's.
Jawohl. So ist es, ja. Dürfen wir mal es von den Instrumenten und so weiter hören. Es ist noch nicht so bekannt, dass wir uns daran erinnern. Haben wir es gehört und es ist ja leicht, also das soll mitgehen. Unbedingt das in das Gepäck einpacken. Also, Gott kann alles, Gott kann alles, Gott kann alles, enttäuschen kann er nicht. Er kann nicht enttäuschen, Also das erste Mal nur eines kann er nicht, das zweite Mal bei der Repetition, enttäuschen kann er nicht. Das ist das, was Gott nicht kann, weil er immer dem, der ihm vertraut, wirklich auch das schenkt, was er braucht. Nun schlage ich vor, dass wir es mal abwechselnd singen, also zunächst mal die Schwestern und dann die Brüder und dann beim dritten Mal alle zusammen und in dieser Art weiter. Also Schwestern. Brüder. Gott kann alles. Gott kann alles. In eines kann er nicht. Die Schwestern. Abwechselnd. Männer. Gott kann alles. Tja, wenn wir das kapiert haben, dann haben wir den Modersohn verstanden. Das, was er uns geben will. Warum reden wir überhaupt über einen Mann, der vor 50 Jahren gestorben ist? Das war ja der 2. Februar 1948, also gerade vor 50 Jahren, dass er in die Oberherrlichkeit gerufen wurde. Schon lange her, 1948, nur die meisten leben da schon, aber trotzdem, schon lange her, 50 Jahre, über 50 Jahre, nicht alle, nicht alle. Warum reden wir über ihn? Wir reden deshalb über ihn, weil die Heilige Schrift sagt, gedenket eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folget ihrem Glauben nach. Es ist sehr wichtig, dass wir von solchen Glaubensmännern lernen und auch von ihrem Glauben uns inspirieren lassen. Wir haben drei Punkte durchgenommen von den insgesamt 7 Punkten über sein Leben. Das erste war ja sein Lebenslauf. Wir haben gehört, wann er geboren wurde und so weiter und so weiter. Wir haben über Schwerpunkte seines Dienstes gesprochen. Und schließlich haben wir über seine ganz besondere Gabe gesprochen. Was war das? Seine ganz besondere Gabe? Der Schriftsteller. Wie viele Bücher hat er geschrieben? Entschuldigung. Bitte? Du bist hervorragend, dass du das weißt noch. 260 Bücher hat er geschrieben, mit 18.000 Seiten etwa. Und in allen Erteilen hat man ja seine Bücher gelesen. Nun wollen wir heute zunächst einmal, nachdem wir ja über Modersohn als Schriftsteller einiges gehört haben, noch eine Kostprobe hören. Ich habe hier sein Andachtsbuch, Andachten für jeden Tag. Draußen sind also noch ein paar Bücher, es ist noch nicht alles verkauft, was dort liegt, schon vieles, aber diese Andachten, obwohl das ja mit etwas ganz besonders Gutes ist, die liegen also noch da. Gut, heute ist der 14. Juli. Wollen wir mal die Andacht von heute hören, von Ernst Modersohn. Was hat er zu sagen? Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Konkrete Frage. Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, dein Magd hat nichts im Hause, denn einen Ölkrug. War das nicht eine überflüssige Frage? Jetzt zitiere ich Modersohn. Die Elisa an die arme Witwe richtete. Sie hatte ihm doch gesagt, dass der Schuldherr kommen und ihre beiden Söhne zu eigenen Knechten nehmen wolle. Nun fragt er sie, was soll ich dir tun? Kann er sich das denn nicht selber sagen? Gewiss kann er das, und doch will er, dass sie es vor ihm aussprechen soll. So hat es der Herr Jesus auch gemacht. Als der blinde Bartimäus ihn anrief, Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich meins, da fragte ihn Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Er wollte auch, dass er sich einmal deutlicher aussprechen solle. Es ist keinesfalls überflüssig, so zu fragen. Wie viele Menschen sitzen in der Kirche oder in der Versammlung und hören dem Worte zu? Würde der Herr sie fragen, was willst du? Was soll ich dir tun? Sie kämen in große Verlegenheit. Und wenn wir jetzt hier zusammen sind, um sein Wort auf uns wirken zu lassen, müssen wir uns darüber klar werden, wollen wir eigentlich etwas vom Herrn? Soll er uns etwas tun? Sind wir bereit, von ihm etwas in unserem Herzen und Leben tun zu lassen, auch wenn er uns etwas nimmt? Damit fängt er sein Tun gewöhnlich an. Ehe er geben kann, muss er zuerst nehmen. Es steht so viel im Wege von alten Gebundenheiten, liebgewordenen Sünden, alten Vorurteilen und Ansichten. Da ist Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, Eitelkeit und Selbstsucht, Hochmut und Empfindlichkeit. darf er das alles nehmen? Viele wollen darauf nicht eingehen. Sie halten das fest, was der Herr wegnehmen will. Was soll ich dir tun, fragt heute der Herr. Willst du dich ihm hingeben und anvertrauen, dass er dich operieren kann, wenn er es für nötig hält? Oder sagst du, nein, nur das nicht. Ja, dann kommst du nicht weiter und wirst nicht frei. Du willst ja nicht. Gib doch einmal dem Herrn die ehrliche Antwort. Herr, ich will nicht, dass du etwas an mir tust. Ich fürchte, es könnte wehtun. Sprich das einmal aus, damit du vor dir selber erschrickst. Nicht wahr? Das kannst du ihm doch nicht sagen. Nun, dann sage ihm, was er dir tun soll. Sag es ihm. Elisa sagte zu der Frau, sage mir, was hast du im Hause? Und dann spricht sie ihm ihre ganze Not und Hilfsbedürftigkeit aus. Deine Magd hat nichts im Hause, denn einen Ölkrug. Sprich auch du es nur offen aus, was du willst und wie es um dich steht, deinen ganzen Mangel, deine ganze Not. Du brauchst ihm nichts verschweigen. Bist du gebunden? Klagst du über Niederlagen in deinem Leben? Sehnst du dich danach, Frucht für Gott zu bringen? Sage es ihm. Es kommt nicht auf schöne Worte an. Gott sieht nicht den Mund an, sondern das Herz. Sage ihm dein Begehren, deine Hilflosigkeit, deine Untüchtigkeit. Sag ihm alles. Das ist also die Andacht vom 14. Juli. Nicht manipuliert, aber da merken wir schon, was das für eine hervorragende Auslegung ist, wie man von einer solchen Andacht außerordentlich viel mitnehmen kann, wie es oft genau ins Schwarze trifft. Etwas fällt uns auf, wenn wir hier seine Andacht gehört haben und wenn wir ihn überhaupt hören. Er hat einen ganz eigenartigen Stil. Wem ist etwas aufgefallen, dass er seine Hörer immer mit per Du anspricht? Und das ist ja heute nicht so ganz üblich, das ist ein bisschen unhöflich. Aber er hat einmal gesagt, was nicht per Du geht, das geht per Du. Und damit hat er auch etwas ganz Wichtiges ausgesprochen. Das ist wahr. Das geht per Du. Es muss direkt sein, ganz direkte Ansprache. Ja, soweit also eine Kostprobe von seinem schriftstellerischen Tun. Es gibt noch sehr vieles, was wir empfehlen könnten, also hier diese tägliche Stille, das wäre übrigens auch ein hervorragendes Geburtstagsgeschenk oder für eine Hochzeit, wunderbar, ist sehr zu empfehlen. Hier habe ich noch ein Standardbuch von ihm, Durch den Glauben. Ich weiß nicht, wie viel die Auflage das ist. Mein Buch sieht ganz anders aus, das ist viel ältere Auflage. Ja, und hier legt er also das Hebräer Kapitel 11, das Kapitel 11 vom Hebräerbrief aus. Und das ist also eine ganz hervorragende Bearbeitung all der Dinge, die dort zu finden ist. Das 11. Kapitel des Hebräerbriefes ist ja eigentlich das Hohelied des Glaubens. Da ist sehr viel von den Männern des Glaubens gesagt. Ja, ich kann es natürlich nicht näher ausführen, aber es ist ein ausgezeichnetes Buch. Es liegt meines Wissens noch draußen, meines Wissens. Vielleicht haben wir es auch schon gekauft inzwischen. Nun kommen wir zum 4. Punkt. Ich möchte aber kurz vorher noch repetieren, welche Punkte wir angesprochen haben. Punkte 1, 2, 3 haben wir hinter uns. Modersohn als Gründer, 4. Punkt. 5. Modersohn als Evangelist und Seelsorger. 6. Modersohn im Leiden. Und 7. Modersohn wird vollendet. Und damit auch sein Vermächtnis. Nun, 4. Modersohn als Gründer. Wir haben ja schon von der großen Konferenz oder den großen Konferenzen in Bad Blankenburg gehört. Und es hat uns gefreut, dass unser Bruder Gunter Gerhard gesagt hat, dass er 20 Jahre dort gearbeitet hat. In Blankenburg, nicht? Das stimmt doch.
Aber nur zu Konferenzen.
Zu Konferenzen. Ja, aber das immerhin. Gut. Später hatte er dann die Druckerei Harfe in Bad Blankenburg gegründet. Und dazu möchte ich etwas sagen, denn viele, viele bekannte Bücher sind dort gedruckt worden. Wie das so gekommen ist, ist auch sehr interessant. Ich zitiere immer mal wieder aus seinem Lebensbild. Er führt mich auf rechter Straße. Bis zum Schluss des Jahres 1918 wurde sein wichtigstes Blatt Heilig dem Herrn in Gelsenkirchen gedruckt. Aber nun war das Kohlenrevier von den Franzosen besetzt und das gab nun Schwierigkeiten. Sie haben nun die Idee gehabt, der Brüderrat des Thüringer Gemeinschaftsbundes eine eigene Druckerei zu gründen. Die Brüderratsmitglieder waren bereit, ein Gründungskapital zur Verfügung zu stellen. So ging es nach dem Wort, es kam alles. Soweit, so gut. Freilich kam auch manches andere. Es kamen dringende Warnungen, doch ja nicht ein solches Unternehmen zu beginnen. Es war die Zeit der Inflation. Und nun wird beschrieben, wie überaus schwierig das alles war. Die Sorgen kamen und stiegen. Die Inflation brachte immer neue Schwierigkeiten. Wie sollte man Papier schaffen, beschaffen und bezahlen? Das war jedes Mal eine große Summe. Und Papiergeld, das wir hatten, verlor ja von einem Tage zum anderen mehr an Wert. Glücklicherweise hatten wir durch unsere Auslandsbeziehungen Dollars und Franken und Pesos und Dinare und Pongö und Kronen und Gulden, weil sie eben in allen Ländern fast ihre Kunden hatten. Damit reiste der Geschäftsführer nach Berlin, um Papier zu kaufen. Unbegreiflicherweise verweigerte eine Firma die Annahme dieser ausländischen Banknoten. Aber eine andere Firma hat dann doch das Papier mit diesen Devisen verkauft. Und dann kommt etwas, was gerade auch in unsere Zeit hineinpasst. Die Arbeitslöhne stiegen dauernd. Endlich waren wir nicht mehr imstande, diese Löhne auszahlen zu können. Was nun tun? Sollten wir den Betrieb einstellen und die Leute entlassen, die dann brotlos wurden? In ernster Beratung saßen wir zusammen, der Bruder Räum und ich, das war der Geschäftsführer. Da gab mir Gott den Gedanken ein, ihm zu sagen, rufe mir auf heute Nachmittag die ganze Belegschaft zusammen. Ich will mit Ihnen ganz offen reden. Das ist schon mal ein ganz guter Weg. Vielleicht sind Unternehmer unter uns oder solche, die auch Angestellte haben. Das geschah. Ich sagte ihnen, wie jetzt die Löhne festgesetzt seien und dass diese Löhne nach meiner Überzeugung auch keineswegs zu hoch seien angesichts der allgemeinen Teuerung. Aber wir seien nicht in der Lage, diese Löhne zu zahlen zu können. Dann würden wir den Betrieb schließen müssen und dann wären sie alle brotlos. Diese ernste Frage wollte ich ganz offen mit ihnen besprechen. Bei den hohen Löhnen gäbe es nur einen Weg, den Betrieb einzustellen. Totenstille folgte. Jeder sah in eine dunkle Zukunft. Dann meldete sich der Faktor Herr sowieso zum Wort. Er sagte, es gäbe wohl noch einen anderen Weg. Da bin ich jetzt gespannt. Das war unsere Lage in vielen Betrieben heute. Ich fragte, was das für ein anderer Weg sei. Er antwortete, wenn wir uns bereit erklärten, für den halben Lohn zu arbeiten. Waren eigentlich die Gewerkschaft nicht dran. Da wurden mir die Augen nass und ich erklärte, ja, wenn Sie das wollen, dann arbeiten wir weiter. Besser Trockenbrot als gar kein Brot. Das sollten sich einige Herren heute merken. Da wäre es alles ganz anders. Alle waren einverstanden. Eine Stimme brachte uns aus unserer Rührung wieder in die nüchterne Wirklichkeit zurück. Sie fragte, aber nicht wahr, das dauert doch nicht länger, als es nötig ist. Nein, keinen Tag länger, war die Antwort. Und so war also der Betrieb gerettet. Das war die Gründung dieser großen Druckerei Harfe. Weiß jemand, wie es heute steht? Ich glaube, die druckt heute noch. Ja, die arbeiten noch. Gut, viele Bücher. Er gehörte auch zum Vorstand des Gemeinschaftsdiakonieverbandes Neuwandsburg. Später hieß es Gunzenhausen, ist ja vielen bekannt. Und dort auf der Hinselshöhe waren, vielleicht manche schon, wurden manche Freizeiten von diesem Gemeinschaftsdiakonieverband durchgeführt und dort wurde auch die erste Pfarrerfreizeit gehalten. Und oh Wunder, viele Pfarrer kamen dort zum Glauben. Halleluja, kann man nur sagen. Und eine ähnliche Sache entstand auch in Siebenbürgen, also in Rumänien. Dort hat er auch das angeregt, dass so ein Pfarrerfreizeitzentrum oder wie das auch war, gegründet wurde. Auch dort kamen Menschen zum Glauben, auch in Kärnten. Das waren alles seine Gründungen. Und nun kommt etwas ganz Interessantes, was ich noch gar nicht wusste, erst jetzt erfahren. Er war maßgeblich beteiligt bei der Gründung des Hauses Lebenswende im Südharz, gibt es ja heute noch, ne? Und später des Hauses Hoymark bei Oberursel. Das geht auf sein Konto. Und zwar war die Überlegung, man braucht für seelisch Kranke ein Haus, wo man eine Gebetskur machen kann. Das war also die ursprüngliche Intention und Idee. Dazu ist Hoymark da. Vielleicht haben da manche auch Erfahrungen mit Hoymark. Auf jeden Fall Hoymark, ein Haus für Gebetskuren. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ja, ja, aber das Haus gibt es noch, aber gibt es noch Gebetskuren? Ja, ja, ist christlich geführt, ja, ja, gar keine Frage. Auf jeden Fall, Muttersohn war da am Anfang auch mit beteiligt. Und eines Tages machte er mit seiner Frau einen Spaziergang und da ist nun Folgendes besprochen worden und es hat auch Folgen gehabt. Ich zitiere mal. Spaziergang durch das Promenadenwäldchen an der Schwarzsaar. Da kamen wir darauf zu sprechen, dass doch allerlei Berufsstände sich zusammengeschlossen hätten zur Pflege und Förderung des inneren Lebens. Es gäbe eine Vereinigung gläubiger Kaufleute, gläubiger Offiziere, gläubiger Landwirte. Nur eine Vereinigung gläubiger Pfarrer gäbe es nicht. Nüchterne Feststellung. Und die hätten es doch besonders nötig. Das wusste er aus eigener Erfahrung. Er hat es selber durchgemacht. Wie viel Nöte und Schwierigkeiten ein gläubiger Pfarrer durchzumachen hat mit seinem Presbyterium und so weiter. Der Gedanke ließ mich nicht mehr los. So eine Vereinigung müsse ins Leben gerufen werden. Das wurde mir klar. Ich erkannte es als eine Aufgabe von Gott. Und als ich bald darauf bei Gelegenheit eines Bibelkurses im Evangelischen Allianzhaus, dessen Leiter ich damals war, mit zwei Pastorenbrüdern zusammenkam, besprach ich den Plan. Und sie gingen darauf ein. So begeistert aber die Brüder meinen Gedanken zugestimmt hatten, zur Gründung des Bundes kam es noch nicht. Aber als ich einmal mit Pastor Michaelis und Pastor Wittekind zusammen war, da hatte er die rechten Männer gefunden. Zwar anfänglich wurde hin und her ausgelacht. Sollen wir uns so zusammenschließen wie die gläubigen Friseure? Sagen die Pfarrer. Und die gläubigen Kellner? Jawohl, antwortete ich, gerade so. Und dann fragte ich, ob ein gläubiger Pfarrer es nicht gerade so schwer habe in seiner Umgebung wie ein gläubiger Kellner. Und ob ein auf einsamem Posten stehender gläubiger Pfarrer nicht die Stärkung ebenso dringend brauche wie ein gläubiger Friseur. Und so kam es im Jahre 1913 zu einer Gründungsversammlung in Halle an der Saale. Und das war nun eine ganz gesegnete Sache. Pastor Alfred Christlieb war lange auch da im Vorsitz dieses Bundes der gläubigen Pfarrer. Und dann haben sie auch noch auf seine Anregung hin einen Pfarrfrauen-Schwestern-Bund gegründet. Ja. Das nur zum Thema, was hat er alles gegründet. Ist nicht alles. Punkt 5, Muttersohn als Evangelist und Seelsorger. Darüber haben wir schon manches gesagt. Er war ein von Gott bevollmächtigter und autorisierter Evangelist. Viele Evangelisationen in Deutschland, Osten, im Süden, im Norden und so weiter, hat er durchgeführt, auch in Schweden. Ich darf ein Beispiel herausgreifen, wie es in Hamburg war. Es war in Hamburg. Ich hatte den Abendvortrag gehalten und gesagt, wenn mich noch jemand sprechen wolle, so sei ich dazu bereit. Ein junger Mann machte von dieser Aufforderung Gebrauch. Er ließ mich Blicke in sein Leben tun, die erschütternd waren. Er sagte, er habe die Lust am Leben verloren. Er wolle demselben ein Ende machen. Er habe vor, an dem Abend noch einen Menschen niederzuschlagen, dann würde er gefasst und dann mache man ihm die Rübe herunter. Ne? Damit deutete er auf seinen Kopf. Um seinen Worten noch mehr Nachdruck zu verleihen, zog er einen sogenannten Totschläger heraus, mit dem er seine rechte Hand umpanzerte. Dieser Totschläger besteht aus vier zusammenhängenden Eisenringen, durch die man die Finger stecken kann und so weiter. Ein Schlag mit diesem Totschläger hatte eine mörderische Gewalt. Ich tat, als ob ich mich für dieses Mordwerk interessieren würde und sagte, erlauben Sie mal. Er gab mir das Ding. Ich steckte meine Finger hindurch und sagte, das ist ein gefährliches Ding. Jawohl, das ist es, bestätigte er. Dann steckte ich das Ding in die Tasche. Hallo, sagte er, das gibt's nicht, geben Sie her. Ich sagte ihm, bei mir ist das Ding besser aufgehoben als bei Ihnen. Ich tue keinem Menschen etwas zu leid damit. Er nahm drohende Haltung an, aber ich sah ihm in die Augen und sagte, nun, was wollen Sie denn? Sie wagen es ja doch nicht, mich anzugreifen. Und er tat es nicht. Ne? Das sehen wir, wie mutig er war. Hatte ich durch meine Handlungsweise sein Vertrauen gewonnen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls schenkte er mir nun sein Vertrauen noch mehr als vorher. Und er hat also sein Leben dann nochmal ins Licht gestellt und er bekannte, dass er das Leben leid sei. Und er hat also dann von Modersohn das Evangelium gehört. Er kam wieder. Wir beteten viel für ihn, dass die Tage für diesen verlorenen Sohn zur Rettung werden müssten. Und nun sagt er, da hörte ich aus der Gegend, wo ich diesen jungen Mann hatte sitzen sehen, also in einer Kirche, einen Krach. Als ich aufblickte, sah ich, dass sich der Pastor der Kirche um ihn bemühte. Er hatte mit ihm gesprochen und da war der junge Mensch erschüttert zusammengebrochen und lag nun auf den Knien und schrie zu Gott um Gnade. Es war ein verzweifeltes Ringen. Der alte böse Feind wollte seine Beute so leicht nicht hergeben. Der Kampf währte noch, als ich die Leute, mit denen ich gerade sprach, entlassen hatte und mich nun zu diesem Mann wandte. Es war ein Ringen im Gebet, bis endlich der Sieg kam. Aber er kam. Der Feind musste seine Beute loslassen. Aus dem Löwen wurde ein Lamm. Gott sei Dank, das habe ich nicht nur in diesem Fall erfahren, das habe ich oft erleben dürfen. Nur ein Beispiel aus seiner Arbeit. Besonderen Nachdruck legte er in seiner evangelistischen Arbeit und auch in seiner seelsorgerlichen Arbeit auf das Ansprechen okkulter Bindungen und Sünden. Das habe ich ja schon einmal gesagt. Er hatte in früheren Jahren oft den Evangelisten Schrenk von den Sünden der Zauberei reden gehört, dachte aber, was redet denn der? Das gibt's ja sowieso nicht mehr. Aber dann wird er eines anderen überführt und er schreibt darüber, je öfter ich solche Bekenntnisse über Horoskop und Okkultismus hörte, umso öfters fühlte ich mich innerlich genötigt, mit meinen Vorträgen von diesem dunklen Gebiet zu sprechen. Und immer größer wurde die Zahl derer, die Aussprache und Hilfe begehrten. So habe ich denn aufgrund von viel mündlicher und schriftlicher Seelsorge mich genötigt gesehen, ein Buch über meine Beobachtungen und Erfahrungen zu schreiben. Im Banne des Teufels. Eine Auflage ist der anderen gefolgt. In verschiedenen Sprachen. Und so weiter. Viele Menschen kamen frei von der Gewalt Satans. Und das ist heute nicht besser, sondern schlimmer geworden. Von seinen vielen Reisen ins Ausland habe ich schon erzählt. Ungarn, Kroatien, Schweden und so weiter. Die Zeit reicht jetzt nicht, das alles noch zu dokumentieren. Die sechste Linie seines Lebens ist Modersohn im Leiden. Er hat selber als Seelsorger viele Leidende getröstet. Auch durch seine Bücher wurden viele Leidende getröstet. Aber Gott hat es nun so gefügt, dass er selber reichlich Anteil hatte an den Leiden Christi. Die erste schwere Leidenserfahrung war schon im Jahre 1900, als er erst 30 Jahre alt war. Da ist seine erste Frau Hedwig ganz schnell gestorben und hat ihn allein zurückgelassen mit seinen Kindern. Das war sehr, sehr schwer für ihn. Die zweite Leidenserfahrung, und das ist nun für uns ziemlich überraschend und unerwartet, eine Auseinandersetzung mit der damals aufkommenden Pfingstbewegung. Zuerst sah alles so hoffnungsvoll aus. Eine Welle der Erweckung kam von England, von Wales nach Deutschland im Jahre 1905. Und da und dort wurde in Deutschland gebetet, Herr, schenke eine Erweckung und fange bei mir damit an. Wunderbar. Später kam eine neue Welle von Los Angeles, Kalifornien. Und er selber schreibt von dieser Zeit, während ich in Blankenburg das Erholungsheim leitete, kam die Pfingstbewegung auf. Und sie war es, die nicht nur der Gemeinde Gottes in Deutschland, sondern auch mir persönlich sehr schwere Jahre brachte. Zunächst einmal fing alles so gut an. Johannes Seitz schrieb im Brüderboten, das ist ein Blatt, von einer Erweckung wie zu der Apostelzeit. Doch brach Johannes Seitz dann leider gedrungenermaßen seine Artikelserie ab. Er merkte, dass es nicht die Erfüllung ihrer Hoffnung sei. Modersohn besuchte dann 4 solche Pfingstversammlungen in Kassel. Damals waren diese großen Versammlungen. Als Modersohn wieder abreiste von diesen Versammlungen in Kassel, erkannte er, dass im Feuer von Kassel, so sagt er, viel Rauch und Qualm sei. Und er sagt, ich hoffe und bete, dass das Feuer bald hell durchbrennen möchte, damit die Rauchentwicklung bald ein Ende habe. Und dann musste er sich mit Schmerz von dieser Trennung von der Pfingstbewegung lösen. Es war sehr schwer für ihn. Die Folge war, dass viele, viele seiner Abonnenten sich von dem Blatt Heilig dem Herrn trennten und es abbestellten. Man muss sich das überlegen, wenn etwa die Hälfte der Abonnenten von heute auf morgen sich abmelden, was es bedeutet. In dieser Zeit kam es auch zu dieser sogenannten Berliner Erklärung, wo General von Fieban unterschrieben hat, auch Modersohn, Schrenk und Stockmeier, glaub und so weiter. Alle diese führenden Männer des Reiches Gottes haben diese Berliner Erklärung unterschrieben. Und sie gilt ja heute noch, ist aber bis heute gerade in den letzten Jahren heftig angegriffen und umstritten. Ich will dazu jetzt nichts sagen. Die größte Not aber wurde Modersohn im Dritten Reich aufgebürdet. Er schreibt darüber unter der Überschrift Im finstern Tal. Es geht so los. Er hat also den 70. Geburtstag gefeiert, 1940. Es war, als ob der gesegnete Verlauf des 70. Geburtstags den Teufel gereizt hätte, in besonderer Weise gegen mich mobil zu machen. Ich mochte in meinem Blatte, heilig dem Herrn, schreiben, was ich wollte und was ich schreiben musste. Immer wieder wurde ich der Gegenstand hässlicher Angriffe. Einmal schrieb ich im Briefkasten von Heilig dem Herrn über den Band finsterer Mächte, unter den man gerät, wenn man sich mit Zaubereisünden einlässt und wie man dabei und davon frei werden kann. Da stand ich alsbald im Textilarbeiter, ist eine Zeitung, am Pranger mit dem höhnenden Artikel Modersohn treibt Teufel aus und so weiter. Und in einem Artikel im Weg zum Glück war von einem Juden die Rede, der durch das Lesen des Neuen Testamentes zum Glauben an Jesus gekommen war. Da war ich ein Landesverräter, vor dem öffentlich gewarnt werden musste, weil er schreibt, dass ein Jude zum Glauben gekommen ist. Ich habe mich nicht sonderlich darüber erregt, weil der Herr Jesus ja gesagt hat, der Jünger ist nicht über seinen Meister, hat mich die Welt gehasst, so wird die Welt euch auch hassen. Als ich dann von einer Arbeit in Kaiserslautern heimkam, hatte meine Frau Besuch gehabt von ein paar Herren der geheimen Staatspolizei, die sie nach dem Gebetsbund und der dazugehörigen Korrespondenz gefragt hatten. Es war also so, das sagt die Frau Zottmeier, das sehen wir hier, nicht, dass er dort in Kaiserslautern gesagt hat, dass Gott in besonderer Weise die Hand über die Evangelisation gehalten hätte, so dass keine Luftangriffe waren in diesen Tagen der Evangelisation. Und das hat die Nazis so geärgert, dass sie das als Politikum ihm verübelten. Also nun kommen die Herren von der geheimen Staatspolizei. Und sie haben von diesen Fürbitteblättern eines aufgegriffen. Die geheime Staatspolizei hat es bekommen, man hat es beschlagnahmt und er musste nach Weimar kommen, um die Angelegenheit zu besprechen. Ganz getrost und zuversichtlich fuhr ich hin, in dem Bewusstsein, nichts Verbotenes getan zu haben. Aber wie anders lernte ich bald denken, als ich vor dem Sachbearbeiter und dem Kriminalkommissar stand. Der Gebetsbund wurde sofort verboten und aufgelöst. Auch verboten, ihn in getarnter Weise wieder aufleben zu lassen. Zugleich wurde mir eröffnet, wenn ich nicht so alt wäre, würde man mich an einen anderen Ort bringen, als KZ. Als ich mich nur ein wenig gegen den Tisch lehnte, wurde ich angehascht. Stehen Sie gerade, Sie stehen vor der Polizei. Und da war er 70 und so weiter. Und dann kam er vor den Herrn Regierungsrat, ein Herr in großer Uniform. Spöttisch fragte er, nun sagen Sie uns mal, Herr Pfarrer, wie denken Sie das mit Ihren Fürbitten? Da soll sich also der große Gott um solch einen Mist bekümmern, wie Sie ihn da vorsetzen? Muttersohn antwortet, dass der Jesus gesagt hat, dass kein Sperling vom Dach falle ohne den Willen Gottes und so weiter. Und dann wurde er gefragt, was das mit dem Band finsterer Mächte sei, von dem so oft in den Fürbittegesuchen die Rede sei. Und er hat geantwortet, wie es eben nun wirklich ist. Dass die Verhöre dauerten fast jeden Tag eine Stunde oder mehr. Lange. Der Sachbearbeiter, das ist nun auch interessant, der die religiösen Belange bearbeitete, war ein früheres Mitglied des christlichen Vereins junger Männer in Stuttgart. Auf seinem Schreibtisch standen eine Bibel, eine Konkordanz und ein Gesangbuch. Die bildeten sein Handwerkszeug, damit er nachsehen konnte, wenn etwa jemand in einem Brief eine Bibelstelle zitierte. Er sagte einmal, seine Kinder sollen nicht mit der Spannung aufwachsen, die über seinem Leben läge. Darum hielt er ihnen alles Religiöse fern und so weiter. Also er war nun angeblich in Schutzhaft. Und dort musste er noch sehr viel machen und Schweres durchmachen. Dort hat er nun Besuch bekommen von seinem Schwiegersohn namens August Benzinger aus Stuttgart. Und der hat gesagt, was los ist. Es steht ihm ein Prozess wegen Betruges oder die Überführung ins Irrenhaus bevor. Und so weiter. Ich kann das jetzt nicht alles ins Detail schreiben. Schreibt dann weiter. Zwei Tage war ich in der Klinik, also im Irrenhaus. Und da war er nun tatsächlich der einzige Gesunde unter all den Irren. Und er hat seine Zeit ausgenützt und hat den Geschichten von Jesus erzählt und so weiter und so weiter. Ja, er wurde dann aber nicht ins KZ geschickt und nachdem er eben kurze Zeit im Gefängnis war und ein paar Tage im Irrenhaus, wurde er ganz überraschend entlassen. Man wusste lange nicht, warum, aber man hörte, dass verschiedene sich für ihn eingesetzt hätten, Freunde, Gönner und so weiter. Er hatte ja viele, viele Bekannte. So ist es also passiert, dass er entlassen wurde. Aber man hat ihm verboten, absolut verboten zu predigen. Er musste zu Hause bleiben und durfte nicht mehr reisen, nicht mehr predigen. Er nützte aber Krieg aus zur Fürbitte und zur Seelsorge. Auch wir in unserer Familie haben irgendwo noch einen Originalbrief aus jener Zeit von Ernst Modersohn an meine Mutter. Im Jahre 1944 kam dann neues Leid. Die Kinder Benzinger in Stuttgart verloren durch Bomben im September 1944 alles, Wohnhaus, Geschäftshaus, Handelsschule, alles sank in Schutt und Asche. Dann verlor er noch seine Tochter Ruth, die hatte Krebs gehabt. 4 Jahre hatte er Redeverbot. Das war sehr, sehr schwer für ihn. Aber dann kamen am 11. April die Amerikaner. Und da sagt er, am 12. April wurde unsere Stadt Blankenburg besonders bedroht, also am 11. rückten sie an, die Amerikaner, die Schwarzer Brücken wurden gesprengt und so weiter. Es wurde verhandelt und dann die zur Lazarettstadt erklärte Stadt Blankenburg kampflos übergeben. Zum ersten Mal konnten wir in dieser Nacht in Ruhe zu Bett gehen. Am 15. April, wir waren damals noch in anderer Hand, hatte die Evangelische Allianz in Deutschland einen Gebetstag ausgeschrieben. Wir hielten den Gebetstag, aber machten einen Bußtag daraus. Und am 15. April 1945 hat er zum ersten Mal wieder das Wort Gottes verkündigt. Er hat dann versucht, seine Zeit sehr auszunützen. Er hat also auch angeregt, dass diese Allianzkonferenz wieder durchgeführt wird. Und das geschah dann, glaube ich, 1947 im August, nach 9-jähriger Pause, war wieder eine Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Und dort hat er die Kraft gehabt, je 6-mal zu reden an einem Tag. Unglaublich, ja. Und nun sein Ende. Ich lese es gerade ungefähr so, wie es beschrieben ist. Am 25. Januar 1948 reisen die Eltern, also das schreibt nicht mehr er, sondern das schreibt nun die Tochter, reisen sie zusammen nach Saalfeld, und so weiter. Und keiner ahnte, dass es sein letzter Dienst sei. In auffallender Frische und Vollmacht hat er also am 25. Januar noch diesen Dienst getan. Am folgenden Tag erledigte er noch sehr viel Post. Er hatte also außerordentlich diszipliniert gelebt. Das berichtet eine Sekretärin, Gerda Zottmeier, ist immer früh aufgestanden und hat unglaublich viel gearbeitet. Er hat jeden Tag 20 bis 30 Briefe beantwortet in seinem Alter. Dann hat er noch eine schwerkranke Frau besucht. Der Heimweg von diesem Krankenbesuch fiel ihm schwer. Am Dienstag konnte er nicht mehr aufstehen, weil er sich plötzlich matt und elend fühlte. Und dann stellte der Arzt ein Krebsleiden fest, das ganz lang versteckt war. Niemand hatte es erkannt. Gott hat es so gemacht. Man wollte ihm noch eine Spritze geben, aber er sagt, lass mich nach Hause gehen. Und so kam er in der Früh des 2. Februar, kurz vor Vollendung seines 78. Lebensjahres, dann zum Herrn. Es war dann auf der Hinselshöhe, ist ein Wunder, dass es möglich war, die Beerdigung, das heißt, ein Pfarrer von der Hinselshöhe kam zur Beerdigung nach Bad Blankenburg. Und er hat gesprochen über das Wort, wisset ihr nicht, dass auf diesen Tag ein Fürst und Großer gefallen ist in Israel? Und Psalm 23, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Bis zu seinem Tod, und nun das ist ja schon über 50 Jahre her, wurden seine Bücher in einer Auflage von 3,5 Millionen verbreitet. Und 50 Bücher wurden in andere Sprachen übersetzt. Das war also Ernst Moders Sohn. Er war ein Mann, der im Glauben lebte, und sein Lieblingswort war: Lasset uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Einer seiner markanten Sätze lautet: Glauben heißt mit Gott rechnen. Und ein anderer Satz: Lass es dir sagen, du kommst durch die unerhörtesten Schwierigkeiten, wenn du deinen Blick auf Jesus gerichtet hältst. Damit schließe ich ab. Ich wiederhole: Lass es dir sagen, du kommst durch die unerhörtesten Schwierigkeiten, wenn du deinen Blick auf Jesus gerichtet hältst. Er kann alles. Singen wir noch einmal dieses Lied. Es kommt schon. Das ist einfach wunderbar, dass wir das wissen. Du bist ein allmächtiger Gott. Du kannst die Deinen in den größten Schwierigkeiten durchtragen und bewahren. Und das willst du auch in unserem Leben tun. Wir wollen dir vertrauen. Wir können nie etwas Besseres tun, als dir zu vertrauen. Schenke uns, dass unser Vertrauen wächst, unser Glaube nicht schwankt, sondern dass er zunimmt. Und dass wir auch mit einem neu gestärkten, neuen Glauben dann morgen nach Hause gehen können. Habe Dank auch für dieses Lebensbild. Amen. Amen. So, nun kommt noch ein zweiter Teil, also jetzt noch Wunschlieder. Vielleicht sind da noch ein paar abzutragen. Das übergebe ich. Bitte. Da ist es, ja.
Also ich habe genau ein Buch geführt. Es fehlen von denen, die gewünscht waren. Nur noch wüst ist das Land. Mein schönstes Zier und kleiner bist, wer du ja Jesus bist. Und zünde an dein Feuer. Ich weiß nicht, wie wir vorgehen wollen. Vielleicht ziehen wir gleich erst mal eins davon. Wüst ist das Land, Nummer 74.
Also von Israel.
Bei dem Lied ist es wichtig, dass man weiß, oder soll ich als Mikroskop gehen, vielleicht doch, ne?
Bei dem Lied ist es wichtig, dass man das so mal übersieht. Es geht um Israel, immer um die Bestandsaufnahme. Und dann kommt die Zusage, dass Gott dennoch gnädig ist, in jeder Strophe. Und immer dann dazu der Lobpsalm: Dank dem Herrn Zebaoth, dankt ihm, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Mal darauf achten, Bestandsaufnahme, erste, zweite, dritte Strophe, das, was Gott dann tun wird, was dann passieren wird trotzdem, und dann der Jubelpsalm hinterher.
Trauer, Gesang, Heil. denn noch wird man wieder hören Jubelklänge und Gesang. In den Städten Judas und auf den Gassen und wieder wird man singen. Dank dem Herrn Zebaoth, danket ihm, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig und seine Kammerheit für und für. Dankt dem Herrn Zebaoth, danket ihm, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig und seine Wahrheit für und für. Stets hat mein Volk sich für mir abgewandt. So musst du dir in die Hand eurer Feinde gegeben und gebunden werden. Doch ich werde euch befreien und entreiße ihre Hand. Und ich will euch heilen und euch vergeben all eure Missetaten. Dankt dem Herrn Zebaoth, danket ihm, denn er ist reinlich und seine Güte wird ewig und seine Wahrheit für und für. Dankt dem Herrn Zebaoth, danket ihm, denn er ist reinlich und seine Güte wird ewig und seine Wahrheit für und für. Trauer weichen, Klage weicht im Lobgesang. Die, die erlöst sind durch meine Gnade und ewig wird man singen. Dank dem Herrn Zebaoth, dank dem, der er ist freundlich und seine Güte wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Dank dem Herrn Zebaoth, danke dem, der er ist freundlich und seine Güte wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Stell mir so eine Ratsche vor, die man abzuschwingt.
Ich habe das natürlich gesehen und erlebt, dass man damit den Text manchmal nicht ganz klarkommt. Ne?
Wiederholen Sie den Mittelteil nicht?
Haben wir nicht gemacht, weil es wird schon lang gehört. Aber man kann es halt, wie man will. Heute Nachmittag um 5 Uhr habe ich mit dem Chor 2 neue Lieder eingeübt. Wir sind zwar jetzt, ich weiß nicht, ob ein Tenor noch da ist.
Einer ist da.
Einer ist da. Gut, zwei sind da. Gut, dann machen wir so. Jetzt der Rüstzeitchor, der Freizeitchor, sind jetzt mal eins von den Liedern, die wir heute neu geübt haben. Die möchten heute in einer halben Stunde zwei neue Lieder haben. Und das sehen wir euch einmal vor, der Chor. Ne? Die hier zwei hinten sind beim Chor, müssen das bitte vorkommen. Wir stellen das nicht auf, einfach so. Ne? Und zwar singen wir die 44, wo wir hören, wie das durchgeht. Und noch eins, es waren ja zwei noch, die ich gerne euch ein Zeugnis sagen wollte. Wenn jemand denkt, dass er nach dem Lied dran ist, der darf nach vorne kommen und sein Zeugnis sagen.
Noch etwas, manche wollten dieses Buch kaufen, dieses
Grünweißer.
Das hier, gell?
Ja.
Also das kann man kaufen, Man nehme sich einfach eines der hier, die im Umlauf sind, die gehören dem Haus, kosten 24,90 Mark, 2 Mark werden abgezogen, weil sie nicht mehr gebraucht worden sind und man ist dabei. Gell? Man bezahlt es dann an der Rezeption. 22 Mark und 90.
So, wir wollen jetzt mal das Lied mal vorsingen. O Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses.
Hat mir vor Jahren gesagt, dass es das Höchste ist, wenn man einen Menschen auf der letzten Wegstrecke begleiten darf. Und ich habe gedacht, du kannst sagen, was du willst, aber für mich nicht. Und ich wollte ja nur massieren, Masseurin werden und Bademeisterin. Und ich habe oft innerlich gefleht, ach Herr, dass doch der Patient noch so lang, bis ich aus der Klinik bin, da habe ich wahnsinnig Angst gehabt. Und ich musste vor Jahren meinen Beruf dann aufgeben. Und danach hat mich der Herr an solche Stelle gestellt, wo ich Menschen auf der letzten Wegstrecke begleiten darf. Und der erste war mein Patenonkel, dem ich die Augen zumachen durfte. Und jetzt stand ich an einem Bett von Januar bis April, war es ganz massiv. Und ich war in einem christlichen Haus und habe zwei Lieder kurz vorher kennengelernt. Und ich habe noch gedacht, oh, dürfte ich die ihr noch einmal zusingen? Und es war außergewöhnlich schwer. Und dann hat der Herr Gnade geschenkt. Und die Betreuerin hat gesagt, sie kann nicht mehr die Augen auftun. Und ich habe mit ihr gesprochen und gesungen, gebetet. Und bei zwei Liedern schlägt sie die Augen auf. Ich habe gemerkt, wie sie lauscht und habe das mehrmals. Und das war das zweitletzte. Und das letzte meine ich, dass es nicht da drin steht. Das allerletzte Lied war O Jesu, meine Sonne. Und der letzte Vers, wenn einst mein Pulsschlag steht, die Seele los sich reißt, dann triumphiert mein Geist. O wunderbar, auf ewig bei dem Herrn. So ein Abschied, auf ewig bei dem Herrn, wunderbar. Das ist für mich ein ganz kolossales Vermächtnis. Und wenn ich als auf die Lahö bin und habe mich bei ihr verabschiedet, dann hat sie als gesagt, eine Person, sowas, sie war mir eine Mutter. Hat sie als gesagt, schöpf viel und bring viel. Und jetzt bitte ich Sie, schlagen Sie das Lied auf 747 und stellen Sie sich jemand vor, wo niemand reden kann, wo nichts mehr. Und singen Sie es bitte 1, 2, 3, 4. Im Blauen, in dem Blauen 747, O Jesu, meine Sonne. Ja, und das singt man, O Jesu, meine Sonne, vor der die Nacht entfleucht, auf denn die Nacht. Und bitte so weit mir, das sehen Sie, man kann es durchsingen.
Thank you.
Herzlichen Dank. Hat jemand anders noch was zu sagen?
Also ich habe auch etwas.
Bitte.
Durch meinen Unfall musste ich meinen Beruf wechseln, aber ich war schon darauf vorbereitet. Und jetzt bin ich im Altenheim und war aber vorher Heimerzieherin, hatte es immer mit jungen Leuten zu tun. Und eine liebe Frau, die war gläubig, die hatte ich in der BT zum Sticken, war nach dem Urlaub Schlaganfall und nicht mehr ansprechbar. Also das kann nur noch um Tage gehen, die hat nicht mehr gesprochen. Und dann lag ich am Mittag auf meinem Bett, habe mich ausgeruht und dann hat mich Gott ermahnt, du solltest nach dieser Frau gucken. Und hat man einen Spruch, ich glaube, der Spruch war es, was ihr getan habt, einen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Da habe ich gedacht, also Herr, lass mich nur ein bisschen schlafen. Und wie mache ich das? Ich habe wohl mal reingeguckt, aber ich wusste auch nicht recht, was ich jetzt da machen soll. Also man hat eigentlich gesagt, da kann man nicht mehr viel machen und die wird auch nicht hören, das weiß man nicht so genau. Und ich war drunter gesessen und dann kam die Ärztin, habe ich gefragt, was meinen Sie, wie lange lebt sie noch? Dann sagt sie also, man sagt ja, die hören noch was, aber ich weiß es auch nicht genau. Aber Gott hat mich ermahnt und dann kam eine katholische Frau von der katholischen Kirche, die sehr aktiv war, und sagte, oh, würde sie nachher nicht mit mir da singen, allein singen? Klingt nicht so gut. Und sagt sie, also wir singen miteinander. Und dann sagt sie nachher, also morgen früh um 9:30 kommt sie nochmal. Und dann singen wir nochmal miteinander. Und wir wussten jetzt nicht, hat sie es gehört oder nicht. Sie lag ruhig da. Und dann sagt sie, wissen Sie, vor den Toren der Ewigkeit zählt noch katholisch, noch evangelisch. Und dann habe ich zufällig Bescheid gewusst über diesen Bekanntenkreis von dieser Dame und dann habe ich ihren Schulkamerad angerufen und sagt meine Freundin, ah, mein Vater hat keine Zeit. Und habe ich gesagt, oh, die lebt nicht mehr lang. Und pünktlich um 9:30 war dieser alte Mann da von 85. Das war also ein vorbildlicher Mann. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Höschele, reden Sie, sagen Sie, dass Sie da sind, die versteht's noch. Habe ich, im Augenblick war das eben. Und dann hat er gesagt, Hermann, ich bin, der Hermann ist da. Hörst mich? Und dann hat sie ganz schwer geatmet und hat gesagt, ja. Und dann wussten wir, sie hört alles. Wir haben dann gesungen und er ist dann zur Betreuung da geblieben und am Abend war sie daheim. War wunderbar. Für mich war es ein Geschenk und ich war froh, dass Gott mich ermahnt hat. Und wenn, und ich bitte Gott immer, Herr, ermahne mich, ich würde bestimmt ganz vieles noch mehr falsch machen, wenn sein Geist nicht gegenwärtig wäre und manche Wege durchkreuzen und ermahnen.
Schönen Dank. Ein mancher hätte vielleicht was zu sagen, was er in seinem Leben erlebt hat. Mit Christus oder so, mit einem anderen Menschen. Ich habe heute früh am Tisch das schon mal erzählt. Ich habe bei den Freizeiten, wo ich mit den Jugendlichen so unterwegs war, in den Jahren vor der Wende, habe ich dann immer gesagt, wir haben dann immer so Einsätze gemacht, mit der ganzen Gruppe haben Gesangsabende gestaltet in Mecklenburg, überall, wo nur immer so Gemeinden aufgetrieben werden konnten. Dann habe ich immer gesagt, ich will drei von euch, die heute Abend Zeugnis sagen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und ich habe aber niemanden nun jetzt bedrängt oder was. Ich sage, wem das Herz klopft, der ist dran. Sagt mir es, wenn es soweit ist oder auch während des Gottesdienstes. Es muss live sein. Nicht ein Zeugnis, was man 4 Wochen vorher aufgeschrieben hat und dann irgendwie herliest. Und dann war einer mit, der war Chorleiter. War schon viele Jahre Chorleiter. Wir hatten schon Jahre ein gutes Verhältnis. Und da sage ich eines Tages beim Spaziergang zu ihm, hör mal zu, heute Abend bist du dran, heute sagst du mein Zeugnis. Der guckte da mich ganz erschrocken an und sagte, ich habe nichts zu sagen, denn ich habe mit Christus noch nichts erlebt. Und da war schon 10 Jahre Chorleiter in einer Gemeinde. Und ich sage, gut, ist in Ordnung. Und dann sagten abend 3 junge Mädels, die frisch zum Glauben gekommen waren, so sprudelnd, so das Herz pochend, man hört das richtig, ne? Ihr Zeugnis, was sie mit Christus erlebt haben, das war so ursprünglich, das war so live, das war so lebendig. Und am Abend kam er zu mir und sagte, das beschämt mich bis zum Gehtnichtmehr.
die jungen Mädels, die wissen, was mit Christus zu erzählen und ich nicht. Ich habe alle bloß getäuscht bisher. Ich habe zwar ernst gemeint, aber habe nie eine Wiedergeburt erlebt. Und am Abend kam er mit seiner Frau zu mir und hat er gesagt, jetzt muss unser Leben geordnet werden. Und meine Frau, da geht es genauso. Die will auch ihr Leben Christus übergeben. Dann habe ich mit den beiden, meine Frau war zu Hause, die konnte ja selten mit, habe ich mit den beiden am Bett gekniet und haben das Leben der beiden in Ordnung gebracht. Schuldbekenntnis auf den Tisch. Alles klar gemacht, sie gehörten ab dem Augenblick Jesus Christus. Und auf einmal geht die Tür auf und ihre 5-jährige Tochter kam rein. Die guckte ganz verdutzt, die hatte ihre Eltern noch nie so gesehen, kniend am Bett. Ich dachte, jetzt die richtige Reaktion. Herr, zeig mir's. Und wir haben ihr so deutlich gemacht, geh raus, lass die alleine. Und da habe ich zu dem Mädel gesagt, geh mal zu deinen Eltern, die erzählen dir, was passiert ist. Und am anderen Morgen haben sie mir gesagt, das war so eine wertvolle Stunde für sie. Und ja, sie haben ihrer Tochter als erstes das Zeugnis von Jesus gesagt. Und ich habe sie jetzt wieder mal getroffen, sind voller Freude beide im Dienst. Ich will noch sagen, es wäre ganz wunderbar, wenn in diesen Tagen der eine oder andere auch das erfahren hätte oder wieder neu erfahren hätte, was Jesus Christus für ihn bedeutet. Was Jesus Christus ist, wirklich Heiland, Retter, Friede, Fürst. Wie viele Menschen laufen umher, auch in unseren Gemeinden, haben keinen Frieden in ihrem Herzen. Sie suchen ihn. Meistens ist es, dass man nicht vergeben kann, dass man Groll im Herzen behält über den oder jenen. Und wenn man das nicht ausliefert, kann man kein Zeugnis von Jesus sagen. Kein echtes. Es bleibt dann geplatter Lippen. Und da gibt es viele Dinge, die man sagen könnte. Ich wünsche jedenfalls, dass die Tage, wünschen wir auch ganz sehr, nicht umsonst waren und dass es wirklich zum Segen und zur Frucht wird. Und die Ewigkeit wird es bringen, was jeder Tag hier auch wert war. Wir wollen zusammen beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du immer wieder neu anfängst mit uns, auch wenn wir weglaufen, auch wenn wir versagen, auch wenn wir Schuld auf uns laden. Du bist es, der vergeben hat am Kreuz. Hauptsache wir kommen. Hauptsache wir stehen wieder neu auf, beginnen wieder neu mit dir oder ganz neu. Wir danken dir für das Vorbild von dem Ernst Moder Sohn, der so gewirkt hat in seinem Leben, den du so befähigt hast und gesegnet hast, zum Segen zu werden für viele Tausende. Herr, und wenn wir in unserem Leben nur einem einzigen Menschen zum Segen werden, dass er den Weg des Glaubens findet und dich als Herrn anerkennt, so ist es gut. Wir danken dir für diesen ganzen Tag, danken dir für alle Bewahrung, danken für das schöne Wetter, danken für das Ausruhen, für die Gemeinschaft. Herr, nun bitten wir um deinen Frieden und um deinen Segen in dieser Nacht. Sei du uns Schutz und Schirm. Wir beten dich an. Amen.